Meine Gnade weicht nicht von dir. Möge es das sein, was wir jeden Tag neu erfahren. Ja, herzlich willkommen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Schulanfänger. Ich habe nach einer Überschrift für die heutige Predigt gesucht, weil der Text ist etwas länger und dann kann man das so schlecht vielleicht zusammenfassen. Kannst du mal das Bild auftauen? Ja, ich kam auf, verlasst euch stets auf den Herrn, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Das ist aber nicht unser Predigttext heute. Vielleicht eher so eine Zusammenfassung. Wir kommen heute haben über den Schulanfang nachgedacht. Ihr habt gestern einen großen Tag gehabt. Lea, Annelie, Sandro und Nikos. Und ich hatte mir überlegt, schon vor Wochen, gibt es in der Bibel auch einen Schulanfang? Gibt es einen Schulanfang? Und mir ist ein Schulanfang eingefallen, ziemlich schnell. Und das war so ähnlich wie bei euch, aber ein kleines bisschen anders doch. Denn, darf ich mal fragen, wie alt seid ihr? Du? 6. Und du? 7. Okay, 6 und 7 Jahre. Ich glaube, so sind alle Schulanfänger. Der Schulanfänger bei uns, der war etwas jünger. Der war vielleicht 4, denke ich mal. Der war 4. Und wie ist das bei euch, wenn ihr, wisst ihr, wie lang eure Schule geht? Ja. Früh geht's los, ja. Und in der Regel ist mittags rum, ist Schluss, ja. Manche gehen dann nach Hause und manche bleiben dann noch ein bisschen in der Schule. Der Schulanfänger bei uns, der hatte keine Ganztagesschule, der ging in eine Ganzjahresschule. Der war das ganze Jahr, blieb er in der Schule. Könnt ihr euch das vorstellen? Ha, ich auch nicht so richtig. Und der Lehrer, möchte jemand von euch noch was sagen über euren Lehrer oder Lehrerin? Nein? Hat jemand von euch eine nette Lehrerin? Du. Schön, da freue ich mich aber. Du auch. Super. Der Lehrer bei uns, der ging schon in Rente. Das war ein älterer Herr. Der war schon Rentner. Und der war auch ein bisschen gescheitert in seinem Leben, mit seinen Zielen. Und ja, das war der Lehrer in dieser Schule. 1. Samuel 1 geht die Geschichte los. Ich habe das ein bisschen aus verschiedenen Übersetzungen zusammengestellt. Deswegen, wenn ihr das nachlest, vielleicht auch zu Hause, ja, möglicherweise habt ihr etwas Mühe. In Ramathaim im Gebiet der Sebezuf im Bergland von Ephraim lebte ein Mann, der hieß Elkana. Elkana heißt von Gott erworben. Von Gott erworben. Und sein Vater hieß Jeroham und sein Opa hieß Elihu und sein Uropa Tohu. Und der war ein Sohn des Ephraimiters Zuf. Und Elkana hatte 2 Frauen, kommen wir noch drauf, Hannah und Penina. Und Penina hatte keine Kinder, aber Penina hatte Kinder, aber Hannah war kinderlos. Penina hatte Kinder, Hannah war kinderlos. Jedes Jahr ging Elkana mit seiner Familie nach Silo, um Gott, dem Allmächtigen, anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Damals waren dort Hophni und Pinhas Priester für Gott. Beide waren Söhne von Eli. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und ihren Söhnen und Töchtern immer die Anteile, die ihnen zustanden. Ich habe 2 Künstler gehabt, die haben mir geholfen, das zu illustrieren. Da könnt ihr das ein bisschen mit verfolgen. Ihr lernt ja erst das Lesen in der Schule noch. Ne? Also, beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und ihren Söhnen und Töchtern immer die Anteile, die ihnen zustanden. Beim Opfermahl, das war nämlich ein Festmahl, ein großes Fest, und dann durften die Leute, die dort opferten, die haben auch gut zu essen bekommen dort. Aber Hannah gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte sie besonders lieb. Aber Gott hatte ihr eigene Kinder versagt. Und da ärgerte die Penina die Hannah und sie lästerte, weil sie keine Kinder hatte. Schlimm, ne? Und das wiederholte sich jedes Jahr. Immer wenn sie zum Haus Gottes gingen, mobbte Penina die Hannes so sehr, dass Hanna am Ende weinte. Sie waren im Haus Gottes und Hanna weinte. Und jedes Jahr wieder und sie aß nichts mehr. Sie hat nichts mehr runterbekommen von ihrem doppelten Stück. Dann sagte ihr Mann Elkana zu Hanna: Hanna, warum weinst du und isst nichts? Warum bist du so traurig? Ich bin dir doch mehr wert als 10 Söhne, oder? Und eines Tages stand Hanna nach dem Opfermahl in Silo auf. Der Priester saß gerade auf einem Stuhl. Ja, hier haben wir nochmal, dort war also dieses Heiligtum, so ähnlich sah das Fleisch aus. Genau weiß man das nicht, hat hier einer gezeichnet. Und davon sieht man diesen Opferaltar. Und dann haben die Leute die Tiere dort gebracht. Ein Teil wurde verbrannt und den anderen Teil haben die Leute gegessen. Und wir haben dann noch dann hinten das Heiligtum, ja, dieses Haus, was da steht, aus Zeltplanen. Und dort steht zum Beispiel ein Leuchter drin. Auf diesen Leuchter kommen wir dann noch zu sprechen. Ich sage es jetzt schon mal, weil wir das Bild dann nicht nochmal sehen werden. Also dort steht der Leuchter drin, in diesem Haus dort hinten. Eines Tages stand Hanna nach dem Opfermahl in Silo auf. Der Priester Eli saß gerade auf einem Stuhl neben dem Eingang zum Heiligtum. Hanna war im Innersten tief verletzt. Da betete sie zu Gott und weinte sich so richtig aus. Da am Heiligtum, was wir vorhin gesehen haben. Und dabei gab sie Gott ein Versprechen. Und sie hat gesagt: Allmächtiger Gott, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und wenn du mir einen Sohn schenkst, dann will ich dir diesen Sohn, Herr, geben. Und sein ganzes Leben soll dir gehören. Und als äußeres Zeichen dafür, dass man das auch sieht, sollen ihm niemals die Haare geschnitten werden. Ja, das weiß ich auch nicht, wie das war, aber das war damals so. Wenn jemand ganz Gott gehörte, dann war das Zeichen, konnte man sehen, dass der ganz lange Haare hatte. Und Hanna betete so sehr und so lange zu Gott, und das fiel Eli auf. Und er beobachtete ihren Mund. Und da sah er, dass sich die Lippen bewegten, aber es kam kein Ton raus. Weil sie in ihrem Herzen betete, die Hanna, deswegen hörte er keine Worte. Und der Eli dachte, dass die Hanna betrunken ist. Und da fuhr er sie an und sagte: Du bist ja betrunken, wie lange soll das noch weitergehen? Nüchter erst mal aus. Betrunkene brauchen wir ja nicht im Tempel so. Ne? Nein, mein Herr, sagte Hanna, ich bin nicht betrunken, ich bin nur absolut down. Und ich habe jetzt mein Innerstes vor dem Herrn ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von mir. Ich habe großen Kummer und ich bin total verzweifelt. Und deshalb habe ich hier so lange gebetet. Hat sich der Eli völlig getäuscht. Ne? Und Eli sagt: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, um was du gebetet hast. Hanna sagte: Lass mich Gunst in deinen Augen finden. Und dann ging sie weg und von da an aß sie wieder und man sah ihr sofort an, dass sie nicht mehr so traurig war. Der Eli hat sie nicht verstanden, aber sie war doch getröstet. Und am nächsten Morgen standen Elkana und seine Familie ganz früh auf. Sie beteten Gott noch einmal an und dann kehrten sie nach Hause zurück, nach Rama. Ja, Hanna und Penina, oder anders nochmal Elkana, ich glaube, das war ein gläubiger Mann. Wir lesen nämlich in der Geschichte insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Mal, dass er Gott angebetet hat mit seiner Familie. Und dem war das wichtig, immer wieder in die Nähe Gottes zu kommen, so wie Gott das vorgesehen hat. Und er hat seine Familie mitgenommen. Und er wohnte so 25 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und dann musste er nochmal so um die 25 Kilometer laufen, um in das Heiligtum dort zu kommen. Und seine Frau, Hanna, das heißt Anmut oder Gnade. Gnade, die Geliebte, die hatte keine Kinder, das war sehr schlimm. Und das war sehr beschämend in dieser Zeit besonders. Und die Penina, Koralle, Perle, hatte Kinder. Und nun haben wir gesehen, wir haben gar nicht richtig anbeten können, weil die Hanna konnte nichts essen und hat geweint. Und die Frauen hatten Zoff miteinander. Gott wollte eigentlich nicht, dass ein Mann zwei Frauen hat. Aber ja, es war nun mal so. Gott will das auch heute nicht, dass ein Mann zwei Frauen hat. Aber manche Dinge, die sind eben so gekommen. Ne? Ja, und es gab also Eifersucht und Tränen. Ich habe gedacht, die Penina hätte ja glücklich sein können. Sie hat die Kinder und hat für alle ihre Kinder Essen bekommen. Aber ja, ich glaube, sie neidete der Hanna das doppelte Stück und vielleicht auch die Liebe ihres Mannes. Und dann sucht sie Stunk und stichelt und mobbt, bis die Hanna weint. Ja, und Elkana kann sie auch nicht trösten. Das hat mich ja auch betroffen gemacht. Ihr Mann, es klingt nicht so, als ob sie sich, ob es ihr besser geht danach. Und was macht sie? Sie geht zu Gott in den Tempel. Und was ist dort? Dort trifft sie den Eli und der Eli versteht sie auch nicht. Ja. Also ich muss daran denken und ich habe es auch schon erlebt, wenn wir in Gottes Nähe kommen wollen, wenn wir auf dem Weg sind in Gottes Nähe, dann versucht der Teufel das zu stören und es gibt Streit und ja, Unfrieden und wir sind versucht, dass wir abgehalten werden. Und ich war beeindruckt, Hanna geht hier den richtigen Weg. Sie geht ganz persönlich zu Gott und bringt ihre Tränen und ihren Kummer zu Gott hin. Und heult sich bei Gott aus. Na, wir hatten es vorhin gelesen aus dem Bibeltext. Und ja, und dort ist Gottes Diener und der versteht es ja auch nicht. Das kann passieren. Na? Ist vielleicht manchen auch schon so gegangen, dass auch Gottes Diener uns nicht verstehen. Was macht sie? Sie hält fest am Herrn. Sie hält fest am Herrn. Ist Eli nun ein Versager? Ja, er hat sich nicht entschuldigt. Hätte er vielleicht machen sollen, aber er tröstet sie, er segnet sie und tröstet sie und das ist vielleicht eine Sache, wo wir noch üben können und ich auch, dass wir Leute, die in Not zu uns kommen, dass wir sie trösten und segnen. Hanna war getröstet von Gott, aber durch seinen Diener Eli. Okay. Ah, so. Als Elkana das nächste Mal mit Hanna schlief, erhörte Gott ihre Gebete, sie wurde schwanger und als es soweit war, bekam sie einen Jungen. Für dieses Kind habe ich so viel zu Gott gebetet, hat sie gesagt. Und deshalb nenne ich ihn Gott hat erhört. Samuel. Gott hat erhört. Und da konnte man an dem Namen immer dran denken, an diese Tränen und an diesen Kummer, den sie gehabt hat und dass Gott dieses Gebet erhört hat. Im nächsten Jahr ging Elkana wieder mit seiner Familie nach Silo. Er wollte dem Herrn das jährliche Opfer bringen und dazu noch eine besondere Opfergabe, die er ihm versprochen hatte. Hanna ging diesmal nicht mit. Wenn ich den Jungen nicht mehr die Brust geben muss, gehen wir miteinander. Ich bringe Samuel vor Gott und er bleibt dann für immer dort. Elkana sagte zu ihr, tu, was du für richtig hältst, bleib zu Hause, bis er nicht mehr gestillt werden muss, wenn er nur der Herr zu seinem Wort steht. So blieb die Frau zu Hause und versorgte ihren Sohn. Ja, und ich denke, er war vielleicht 3 oder 4 oder so etwa. Und dann, als sie Samuel abgestillt hatte, brachte sie ihn in das Haus Gottes nach Silo. Und dazu einen 3-jährigen Stier, etwa 12 Kilo Mehl und einen Schlauch Wein. Das Kind war aber noch sehr klein. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zum Priester Eli. Ja, den Priesterdienst versahen seine beiden Söhne schon. Er war schon ziemlich alt. Und Hannah sagte, Eli, entschuldigen Sie bitte, mein Herr, so wahr Sie leben, ich bin die Frau, die damals hier bei Ihnen stand, um zu Gott zu beten. Und dieses Kind hier ist meine Gebetserhörung. Ich hatte um einen Sohn gebetet und Gott hat ihn mir gegeben. Jetzt will ich ihn dem Herrn wiedergeben. Samuel soll dort sein ganzes Leben radikal, völlig Gott gehören. Das Kind, was sie erbeten hatte, was sie sich so gesehnt hat, das sollte Gott dienen. Die hat das bloß noch einmal im Jahr gesehen von da an. Und Hannah betete. Ja, sie betete. Und wir lesen nur den Anfang des Gebets. Ich werde dann auch nicht im Detail darauf eingehen. Der Jahwe hat mich wieder fröhlich gemacht. Er hat mich aufgerichtet und gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen, denn deine Hilfe macht mich froh. Jahwe allein ist heilig, ja keiner außer dir. Keiner ist ein Fels wie unser Gott. So ging das Gebet der Hannah los. Und Elkanah ging dann wieder nach Rama in sein Haus zurück, seine Heimat, und die Familie, die beiden Frauen und die anderen Kinder, die sie noch hatten, auch mit. Und der kleine Samuel, der blieb in Silo und der diente Gott unter Anleitung des Priesters Eli. Ja, Hannah hat ihre Tränen vor Gott gebracht. Ihre Verzweiflung. Kennen wir das? Machen wir das auch so, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir vielleicht Wut haben, wenn wir Tränen sind, wenn wir verletzt sind in unserem Innern, dass wir das zu Gott bringen, vor Gott ausschütten? Hannah hat um das Unmögliche gebeten, das, was kein Mensch machen konnte, dass sie ein Kind bekommt. Das war eigentlich klar, dass sie keine Kinder bekam. Und hat Gott gebeten darum, dass er Mögliches macht. Also ich erlebe mich so oft, dass ich Gott vertraue in dem, was ich für möglich halte. Mit meinen Möglichkeiten. Ich habe ein bisschen Geld, was ich verdiene. Da kann man ein bisschen was machen. Vertraue ich Gott, dass er mit dem Geld was macht. Ja. Oder ich bin ganz so halbwegs gesund, ne? Und habe ich Gott vertraut, dass ich heute auch hier stehen werde. Oder ihr vertraut Gott, dass ihr die Schule gehen könnt jeden Tag und dass ihr was lernen werdet. Aber ja, Hannah hat vertraut in dem Unmöglichen, in Gott, in dem, was über ihre Möglichkeiten hinausgeht. Und ich denke, das ist das, was Glauben bedeutet, dass wir Gott was zutrauen, was wir nicht können. Und das wollen wir jeden Tag auch üben und wollen schauen und horchen und fragen, was Gott uns schenken möchte. Ich musste an Hebräer 11 denken, da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und Gott hat es sie erhört, wir haben es gehört, und das Beste, was Gott ihr schenkt, gibt sie ihm zurück. Und ich musste so nachdenken in eine unsichere Zukunft. Wir werden dann noch hören, wie es aussah dort am Tempel in Silo. Das war nicht so toll. Und ihr geliebtes Kind gibt sie diesem Eli, der so herzlos gewesen war, vertraut sie dem das an. Und in Eli, der mit seinen eigenen Söhnen nicht klargekommen war, sie gibt den Samuel, glaube ich, in Gottes Hände. Sie hatte Gott das versprochen und sie dachte, ja, Gott wird was draus machen. Kann ich loslassen? Wenn ich Dinge loslasse, die Gott mir gegeben hat, dann kann ich das nicht mehr beeinflussen, dann habe ich es nicht mehr an der Hand. Dann muss ich Gott vertrauen, dass er handelt. Und ja, ich denke, das hängt immer wieder zusammen, dass ich Gott vertraue, dass er handelt, dass ich Dinge loslassen kann. Ja, sie beten Gott an. Das zweite Mal in unserer Geschichte, wo es erwähnt wird, sie beten Gott an. Hannah hat außer dem kleinen Samuel noch was mitgebracht. weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, bei mir in der Bibel steht dort in der Abschrift, Abschnittsüberschrift dazwischen, da steht das Gebet der Hanna. Ja? Und dann ist auch noch ein Kapitel, da steht so eine große 2, das Kapitel 2 fängt dort an. Aber in dem Text, in dem inspirierten Text, was Gott hat aufschreiben lassen, dort gibt es keine Abschnittsüberschriften und dort gibt es keine Kapitel, dort geht das sofort weiter. Sie beteten an und dann geht es weiter mit dem Gebet der Hanna. Und ja, es hat mich sehr beeindruckt, dieses Gebet. Und man kann sich überlegen, wie kommt das dazu? Vielleicht hat sie das vorbereitet, aufgeschrieben. Wir haben es heute schriftlich. Es ist ein Schatz, wir können es ja zu Hause mal lesen. Ich bin beeindruckt vom Gebet dieser gläubigen Frau. Und wir finden es in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und es war inspiriertes Wort Gottes. Es ist inspiriertes Wort Gottes. Und noch heute haben wir Gebete gläubiger Frauen. Einige sind aufgeschrieben in unserem Liederbuch. Das singen wir miteinander. Und danke an dieser Stelle mal, liebe Schwestern, für eure Gebete und für euren Lobpreis. Der kleine Samuel diente Gott unter der Anleitung von Priester Eli. Und jetzt hören wir von den Söhnen des Eli. Die eigenen Söhne von Eli waren böse Männer. Also wir haben immer so einen Gegensatz. Da gibt es den Samuel und dann gibt es diese Zustände dort am Tempel. Die eigenen Söhne von Eli waren böse Männer. Die kümmerten sich überhaupt nicht um Gottes Willen. Bei den Priestern war nämlich dort Folgendes üblich. Passt auf. Wenn jemand ein Opferessen kochte, musste eigentlich das beste Stück gehört auf den Altar für Gott. Und dort war es aber anders. Dort kam ein Diener des Priesters mit einer dreizinkischen Gabel. Ja, und der kam vorbei und der stach mit der Gabel in den Topf. Und alles, was mit der Gabel herauszog, nahm der Priester den Leuten weg. Und das machten der mit allen Leuten, die nach Silo kamen. Also auch die Hanna und die Penina und der Elkana, die hatten das auch erlebt. Schon jahrelang. Immer wenn die nach Silo kamen, kam der Diener des Priesters und hat denen das Fleisch geklaut. Schlimm, ne? Und sind trotzdem wiedergekommen. Tja. Und sogar noch ehe die Fettstücke auf dem Altar verbrannt wurden, die mussten zuerst weggenommen werden, gleich nach der Schlachtung. Ne? Da kam schon ein Diener vorbei und er sagte zu dem Opfernden, gib mir ein Stück Fleisch zum Grillen. Der Priester will das Fleisch roh haben. Und nicht, wenn es schon gekocht ist. Ja, wenn das roh ist, kann man das schon schön brutzlig machen. Das geht nicht mehr, wenn es gekocht ist. Und wenn dann der Mann sagt, nein, zuerst müssen die besten Stücke geopfert werden. Und danach, dann mach, was du willst. Wir geben dir was ab. Dann sagt der Diener, nein, du gibst das sofort her. Und wenn du es nicht machst, dann nehme ich Gewalt. Das waren die Söhne vom Eli, die sowas verzapft haben. Und die Sünde dieser jungen Männer war sehr groß vor Gott, denn sie verachteten das Opfer der Leute, das die Leute für Gott brachten. Aber Samuel arbeitete am Heiligtum für Gott. Er war noch jung, aber der trug schon die Dienstkleidung eines Priesters. Der hatte eine besondere Uniform, da konnte man die erkennen. Und ich glaube, der hat das gern gemacht. Seine Mutter machte ihm jedes Jahr eine kleine Jacke. Und wenn sie dann jedes Jahr wieder zum Opfern anreiste, brachte sie Samuel das Teil mit. Dann hatte Samuel auch was Neues anzuziehen. Ich denke, dieses Priestergewand, das haben sie dort selber gemacht. Und Eli segnete dann Elkana und seine Frau. Er sagte, Jahweh, gebe dir noch andere Kinder von dieser Frau. Entstelle des einen, das Gott dir gab und den du Gott zurückgabst. Und dann ging sie wieder nach Hause. Gott sorgte dafür, dass Hanna noch öfter schwanger wurde. Auf einmal ging das. Und sie bekam noch 3 weitere Söhne und 2 Töchter. So glücklich, die Hanna. Und Samuel aber blieb die ganze Zeit im Heiligtum bei Gott, in Gottes Schule, beim alten Lehrer Eli. Der Eli war inzwischen sehr alt geworden und er erfuhr, was seine Söhne den Israeliten antaten. Das haben die nämlich erzählt. Und so hat er es erfahren. Es blieb ihm nicht verborgen. Und dass sie mit den Frauen schliefen, die sich am Eingang zum Zelt der Gottesbegegnung zusammenfanden. Und da sagte er zu seinen Söhnen, warum macht ihr sowas? Das ganze Volk erzählt von euren bösen Taten. Hört sofort auf damit, meine Söhne. Es ist nicht gut, was man im Volk Gottes über euch verbreitet. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, entscheidet Gott über ihn. Aber wenn jemand gegen Gott sündigt, wer soll den dann noch verteidigen? Da gibt es keinen mehr. Aber sie hörten nicht auf ihren Vater. Sie waren ungehorsam und Gott war entschlossen, sie zu töten. Aber Samuel wuchs zu einem jungen Mann, der Gott und den Menschen gefiel. Die Menschen hatten Samuel lieb und Gott auch. Ja, und dann kam der Samuel, der Priester Eli bekam dann noch Besuch, kam ein Mann zu ihm und der hat ihn auch nochmal aufmerksam gemacht auf diesen Missstand und der sagte, so spricht der Herr, habe ich mich nicht deinen Vorfahren deutlich gezeigt, als sie in Ägypten vom Pharao geknechtet wurden? Warum habt ihr keinen Respekt vor meinen Opfern? Die sollen doch nach meinem Befehl in meine Wohnung gebracht werden. Du ehrst meine Söhne mehr als mich, wurde dem Eli gesagt. Eli, du ehrst deine Söhne mehr als mich, denn ihr messet euch an den besten Stücken der Opfergaben meines Volkes Israel. Deshalb sagt Gott, ich will dir und deiner Sippe ein Ende setzen. In deiner Familie wird es niemand mehr zu Alter und Ansehen bringen. Und jetzt kommt wieder der junge Samuel, arbeitete aber nach wie vor für Gott und der Priester Eli leitete ihn an. Also es steht geschrieben wörtlich, Samuel diente dem Herrn vor Eli. Aber das ist ein bisschen schwer zu verstehen, was das bedeutet. Er diente dem Herrn vor Eli. Ja, Hannah hatte ihr Bestes für Gott gegeben, dort in diesem Tempel, ne, wo das so durcheinander ging. Und was macht der? Die Priester waren böse und stahlen das Opfer für Gott. Was macht der Samuel dort? Und ich dachte, wir kommen ja auch so mit diesen und jenen zusammen. Und wenn ihr in der Schule seid, die sind ja nicht alle Kinder so freundlich und nett. Und da gibt es Kinder, die machen auch Dinge, die Gott nicht will. Und sehen wir auf der Arbeit vielleicht auch. Ja, es ist auch so, dass wir mit Leuten zusammenkommen, denen das egal ist, was Gott möchte. Und ja, wir sollen dem Herrn trotzdem dienen, so wie Samuel das gemacht hat. Wie sieht das für uns aus? Ich denke, dass wir uns an Gottes Gebote halten. Ich weiß nicht, was der Samuel gemacht hat. Der hat das Tor zum Beispiel dort aufgemacht, früh am Morgen, dass die Leute reingehen konnten. Das war seine Aufgabe und dann hat er vielleicht noch sauber gemacht und hat den Leuten geholfen. Dort, ich weiß nicht, was er dort noch gemacht hat, finden wir nicht in der Bibel. Kann doch mal überlegen, was er vielleicht dort alles gemacht hat. Wir arbeiten nicht im Tempel, wir sind in der Schule, ja, und dort wird auf Arbeit und dort müssen wir schauen, was Gott dort von uns möchte. Er möchte, dass wir Gott über alles lieben und dass wir unseren Nächsten lieben zum Beispiel. Samuel wurde größer, er gefiel Gott und die Menschen schätzten ihn. Und Gott schenkte Hannah mehr, als sie ihm gegeben hatte. Ich treffe heute Leute ohne Gott, die brauchen so viel zum Glück. Und ich dachte bisher, dass es vielleicht an der Werbung liegt. Die Werbung, die sagt, ja, wir sollen so einen großen Fernseher kaufen für 4.000 Euro oder sollen PlayStation kaufen oder so, alles, was man so sieht, ne, wenn man so beim Saturn reingeht oder die Mädchen, weiß nicht, wo die gehen, vielleicht lieber was anziehen zu kaufen oder so schick und dann sagt, ach, das will ich haben, dann bin ich glücklich und dann habe ich es. Ne. Und die Penina, die war traurig, dass sie bloß ein einfaches Stück Fleisch gekriegt hat und sagt, ah, ich brauche doppeltes Stück. Und dann hat sie gestichelt. Aber ja, so war das damals also auch schon so, dass die Leute unzufrieden waren. Nicht erst heute mit der Werbung. Und die Bibel sagt aber, dass Habsucht Götzendienst ist. Und ich habe mich gefragt, trifft es nur die Leute ohne Gott? Oder geht es mir auch so, dass ich Dinge meine, die ich Dinge brauche zu meinem Glück, die ich mir irgendwie zulege und dann jetzt bin ich glücklich. Ich meine, es gibt Dinge, die braucht man zum Leben, aber das Glück liegt nicht darin. Bei der Hannah war das anders. Wenn ich Gott vertraue, dann werde ich in seinem Namen geben. Und dann macht mich das glücklich, wenn ich in Gottes Namen das geben kann, was er mir gegeben, was Gott mir gegeben hat. Und Gott wird mir zurückgeben. Jetzt oder später. Ich denke, das sind zwei Lebenskonzepte. Und es liegt uns, ist immer wieder die Herausforderung, denke ich, auch von den Christen, das auch auseinanderzuhalten. Wenn du Gott etwas gegeben hast, dann sei nicht traurig, er gibt dir das zurück. Hab mal auch überlegt, wie das in der Schule vielleicht sein könnte oder auch auf der Arbeit, im Alltag. Vielleicht ist es, dass dort jemand geärgert wird, dass es jemand gibt, der schwach ist, der bedrängt wird. Na, und dann gehe ich hin und helfe dem. Und dann werde ich selber mit bedrängt und gebe ich meine Ehre, um jemand zu verteidigen, der schwach ist. In Gottes Namen schreite ich dort ein vielleicht. Und ja, und dann geht es mir vielleicht selber schlecht, aber ich darf wissen, Gott liebt die Schwachen. Und der Schöpfer der Welt, der die ganze Welt gemacht hat, der steht hinter mir und der steht zu mir. Und vielleicht merke ich das erst ein bisschen später. Gott hält zu Samuel. So, der letzte Abschnitt. Damals kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas zeigte. Eli war inzwischen fast blind. Und eines Nachts lag Eli an der üblichen Stelle, der Leuchter Gottes im Heiligtum brannte noch und auch Samuel schlief im Heiligtum, nicht weit von der Bundeslade entfernt. Und plötzlich rief der Herr den Samuel, der antwortete, hier bin ich, und lief zu Eli. Das ist komisch, Gott rief den Samuel und der lief zu Eli. Hier bin ich, sagt Samuel, du hast mich gerufen. Eli sagt, nein, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Und Samuel legt sich wieder hin. Und Gott ruft noch einmal, Samuel. Man hat es ganz deutlich gehört. Und wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagt Eli, ich habe dich nicht gerufen. Mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel hatte Gott nämlich noch nicht kennengelernt und hatte seine Stimme noch nie gehört. Er wusste nicht, wie Gott redet. Und deshalb merkt er es nicht, dass es Gott war, der mit ihm gesprochen hat. Und da rief Gott zum dritten Mal, hat Geduld. Er rief zum dritten Mal und wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Dass dem Samuel das nicht blöd vorgekommen ist mit der Zeit, dreimal ist er aufgestanden, umsonst. Ja, und da merkte Eli, dass Gott den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, leg dich wieder hin und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann sag, sprich, Jahwe, dein Diener hört. Und da trat Gott an Samuel heran und er rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und der Junge erwiderte, sprich, dein Diener hört. Und da sagte Jahwe zu ihm, pass auf, ich werde in Israel etwas tun, dass es jeden, der davon hört, in den Ohren dröhnt. Ich werde alles eintreffen lassen, was ich Eli und seiner Familie angedroht habe. Ich habe ihm angekündigt, dass ich seine Familie bestrafen werde. Denn er wusste, dass seine Söhne den Fluch über sich brachten, aber er hat sie nicht dran gehindert. Darum habe ich Elis Familie geschworen, kein Schlacht- oder Speisopfer kann diese Schuld jemals sühnen. Das ist schlimm. Und Samuel, der blieb liegen bis zum Morgen und dann öffnete er die Türen des Heiligtums, aber der hatte Angst, dem Eli davon zu berichten. Können wir uns vorstellen. Ja, mir ist aufgefallen, Gott hat auch nicht gesagt, ob er das weitersagen soll oder nicht. Ja, man könnte denken, wenn Gott jemand was sagt, dann soll man es auch weitersagen. Aber es ist kein richtiger Auftrag dort niedergeschrieben. Ja, und der Eli, der war aber wahrscheinlich schon etwas in Sorge. Der rief der Eli am Morgen: Samuel, mein Sohn. Also der hatte zwei Söhne, das waren aber eigentlich nicht seine zwei Söhne, ne, weil die waren so böse. Da gab es Schwierigkeiten und sagte zum Samuel, sagte Eli, mein Sohn, hier bin ich, Herr, hier bin ich, erwidert Samuel. Und Eli sagt, jetzt leg mal los, was hat Gott dir gestern gesagt? Du musst mir absolut alles genau erzählen, du musst mir alles genau überzählen, sonst soll Gott dich bestrafen, wenn du mir irgendwas verschweigst von den Dingen, die er dir gestern erzählt hat. Ja, da war der Eli ganz schön hart, der hat den Samuel also gezwungen, das zu erzählen. Und Samuel erzählt ihm also die ganze Geschichte. Er verschwieg nichts, alles hat er gesagt. Und Eli sagt dann nur, oh, Gott ist eben Gott, der soll tun, was er für richtig hält. Hat er resigniert, der Eli. Fand ich schade an der Stelle, dass er keine Buße getan hat. Und ja, wir sehen das bei David, war das anders gewesen. Ne? Eli hat resigniert an der Stelle. In den nächsten Jahren wurde Samuel immer größer und älter. Und Gott stand voll auf seiner Seite. Und alle Sachen, die Gott dem Samuel sagten, die passierten auch. Und im ganzen Land Israel, von Dan bis Beersheba, also man müsste sagen, von Schleswig-Holstein bis zur Zugspitze in Deutschland, ne, wenn es in Deutschland gewesen wäre, im ganzen Land, da merkten die Leute, dass Gott Samuel dazu auserwählt hatte, den Leuten seine Botschaft weiterzusagen. Samuel war ein Prophet und es war immer wieder, dass Gott mit dem Samuel direkt redete. Ja, wir haben gelesen, am Anfang des Abschnitts, Gott sprach selten zu den Menschen. Und der Eli, der Priester, der war blind. Der konnte das nicht mehr sehen. Und ich nehme es auch übertragen. Er konnte nicht mehr richtig sehen, was da zu tun war. Und dieser Blinde, der war Gottes Priester und Samuels Lehrer. Ein schlimmer Zustand. Ne? Kann man verzweifeln, wenn der Lehrer blind ist vielleicht, ne, und nicht mehr sieht, was da geboten ist. Aber, ja, die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Ich hatte erzählt vorhin, gezeigt, dieses Haus, wisst ihr noch, und dort dieser Leuchter. Und es war so, dass dieser Leuchter am Abend immer angebrannt wurde. Und dann leuchtet er bis zum Morgen. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Ich habe zwei Bedeutungen dort gefunden. Einmal können wir die Zeit ablesen. Das war also so gegen Morgen wahrscheinlich. Ja, wenn da steht, noch nicht erloschen. Und das zweite war die Symbolik, Gott ist noch bei ihnen. Und das Licht des Heiligen Geistes, das ist noch da. Man kann es nicht sehen, aber das ist noch da. Das leuchtet noch. Aber der Samuel kennt die Stimme Gottes nicht. Und ja, kennen wir die Stimme Gottes, wenn Gott zu uns redet? Das ist eine Sache, die man, glaube ich, auch lernen muss. Man muss horchen. Man muss sich dafür interessieren, wie klingt das, wenn Gott zu mir redet. Ja, der Samuel war ja in der Ausbildung gewesen, der hat gelernt, wie man den Altar sauber macht und wie man die Opfertiere zubereitet oder führt, wie das alles abläuft und wie es früh getan werden muss und was abends getan werden muss, das wusste er alles. Aber das Wissen reicht nicht in der Beziehung zu Gott. Wir brauchen eine Beziehung im Herzen. Wir müssen den Herrn persönlich kennen. Und im Neuen Testament sagt der Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, der Eli zwingt ihn jetzt, die Botschaft weiterzusagen. Er hat es vielleicht schweren Herzens getan, seinem Lehrer dort Gericht an zu drohen oder auszurichten, dieses Gerichtswort Gottes. Aber Gott macht weiter mit ihm und er bekommt noch viele Aufträge, was er sagen kann. Gute Dinge und traurige Dinge. Angenehme und unangenehme Aufträge. Alles macht der Samuel in großem Gehorsam und Treue. Ja, hier steht er und gibt Gottes Botschaft weiter. Mit dem Felsen hatten wir im Gebet der Hannah, war das auch aufgetaucht. verlasst euch stets auf den Herrn, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Ich habe mir zum Ende nochmal 4 Punkte aufgeschrieben. Also gerade auf dem Weg zu Gott greift der Teufel an. Brauchen wir nicht erschrecken, das ist so. Dann wollen wir ihm begegnen in der Kraft unseres Herrn. Zweitens, deine Verzweiflung und deine Tränen, schütte Gott dein Herz aus. Schütte Gott dein Herz aus. Gott hört, auch wenn Menschen uns nicht verstehen. Und wollen wir von ihm das Unmögliche erwarten. Und drittens, was Gott dir gab, gib es gern zurück in Gottes Hände. Und viertens, egal wie es dir geht und wo du bist und bei wem du bist, diene dem Herrn und Gott ist dir nahe. Amen.